Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 555. Heute sprechen wir über SummerSlam-Showstealer und unsere Lieblings-SummerSlam-Matches. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der David Kloß von MannTV. Wunderschönen guten Tag, David.
Sommerliche Grüße aus dem sehr kalten Wuppertal.
Ja, der SummerSlam steht unmittelbar vor der Tür. Nächste Woche um diese Zeit, da wissen wir schon alle, was passiert ist, aber sind wir auch ein bisschen klüger. Wir wollen euch einfach ein bisschen Appetit machen auf das, was da kommt. Und dazu schwelgen wir natürlich ein bisschen in Nostalgie, lieber David. Der SummerSlam, jedes Jahr im Sommer das Highlight, oder?
Ja, also ich habe auch SummerSlam immer gemocht. Ich mochte es auch, wo es halt wirklich dieses, ja, die größte Party des Sommers so angeteasert wurde und das so die Stimmung war. Ich mochte es auch, ehrlich gesagt, also das ist für mich so eine prädestinierte Show, wo ich denke, mach das eigentlich immer im Stadion. Also bei Wembley, da wurde man schon angefixt, muss man ehrlich sagen.
Ich glaube auch, dass für ganz, ganz viele neben WrestleMania ist der SummerSlam einfach so ein Einstieg ins Wrestling gewesen. Ne? Also egal, ob es jetzt der SummerSlam 90, 91 oder natürlich ganz, ganz vorne 92 gewesen ist mit Wembley. Da haben wir jetzt ja auch demnächst den Rückbezug nochmal mit AEW All In, was dann ja ebenfalls vor der Tür steht. Aber das ist, glaube ich, für viele auch was, was sehr viele Emotionen mitbringt, was sehr viele Erinnerungen mitbringt, gerade für ältere Semester wie uns beide oder dann eben auch viele von euch da draußen wissen auch, dass da einige dabei sind, die wirklich seit Anfang der 90er schauen. Und deswegen wollen wir heute nochmal so ein bisschen in die Geschichte zurückblicken. Und wir haben ja im vergangenen Jahr, haben wir ja schon über die besten und die schlechtesten Main Events gesprochen. Wir haben auch über die legendärsten Matches geredet. Wir haben auch über die besten Performer schon mal gesprochen. Also wir haben das Thema SummerSlam schon ganz gut abgefrühstückt in den vergangenen Jahren. Also Headlock gibt es ja inzwischen auch schon seit 7 Jahren, meine ich, wenn ich mich nicht komplett täusche.
Oh Gott, werden wir alt.
Yes, ja, wir werden alt, man kann es nicht anders sagen. Wir ergreisen vor euren Ohren sozusagen. Und deswegen haben wir uns überlegt.
Ich bin jetzt zerfallen.
noch nicht.
Also, aber warte mal kurz, bevor du jetzt zu dem Thema kommst und so komplett seriös bist. Meine Frage an den alten Mann. Welches SummerSlam-Logo mochtest du denn am liebsten?
Ich habe heute noch drüber nachgedacht, natürlich, als ich den Thumbnail gebastelt habe. Und dann hatte ich zwei im Kopf. Das eine ist das Ding mit dem Stern, den wir, glaube ich, zwischen 2019 und 2021 gehabt haben. Und dieses alte orangefarbene. Und bei dir?
Bei mir ist sogar dieses SS mit den Grünen.
Mit SS tue ich mich immer schwer.
Ja, ich mich auch, aber du weißt, was du meinst. Dieses S, was in S eingewoben war, was halt zu der Generation X-Zeit und so weiter war.
Ja, guck, da liegen unsere Prioritäten anders. Ich bin entweder in der Moderne oder ganz weit in der Vergangenheit. Du bist irgendwo dazwischen.
Das ganz klassische SummerSlam-Logo fand ich auch schön.
Nee, aber da habe ich heute auch überlegt, so, welches nehme ich denn rein? Ich habe die Wahl zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht endgültig getroffen, aber mal schauen, was man da machen kann.
Nee, aber ich weiß, welches Teaserbild du nimmst. Und zwar das von D-Generation X, wo Hunter das Würstchen in der Gabel hat.
Eigentlich keine schlechte Idee. Wir gucken mal. Ja. Mal gucken, was ihr dann für ein Teaserbild schlussendlich bekommt. Nee, ich wollte natürlich auch noch mal ganz kurz ein bisschen nach vorne blicken, was denn hier dann in der kommenden Woche ansteht. Wir haben natürlich dann auch die Preview und die Review hier. Die Review gibt es dann am kommenden Sonntag als Wochenend-Podcast. Und die Preview gibt es dann unter der Woche am Mittwoch. Da haben der Kai und ich schon einen Termin zur Aufnahme gemacht. Und vor allem steht dann ja auch noch NXT Great American Bash vor der Tür. Auch dazu machen wir natürlich eine Review, die gibt es auf Patreon und Steady und dann für Supporter gibt es auch noch das Magazin. Und wir haben uns auch ein wunderbares SummerSlam-Match der jüngeren Vergangenheit für das kommende Match of the Week ausgesucht. Und kleiner Hinweis hier noch, auch ein bisschen mit SummerSlam-Implikationen. Aktuell läuft für Unterstützer noch die Abstimmung für die nächste Classic-Review, die wir vor der Brust haben. Und da ist der SummerSlam 2013 aktuell vorne in der Abstimmung. Ganz haarscharf vor ECW Barely Legal 1997 und ein bisschen abgeschlagen WrestleMania 3. Also ich habe da einmal in den bunten Lostopf gegriffen und habe da alles reingeworfen. Aber deswegen.
Aber WrestleMania 3 ist aber auch hart.
Ja, kann man auch mal drüber sprechen.
Mal angeschaut.
Der Body Slam Hurt Around the World. Das muss man auch mal hier besprechen.
Das ist im Übrigen auch ein schönes Beispiel dafür, wie fantastisch Trailer sein können. Und so Highlight-Videos, wo man einfach denkt, oh mein Gott, das war eine Schlacht. Das war phänomenal. Wenn du dann das ganze Match anschaust, dann ist es halt schwierig.
Ja, da passiert nicht so viel. Aber trotzdem, ihr könnt da auf jeden Fall abstimmen. Unterstützt uns da gerne auf Patreon oder Steady. Und seid da dabei und kriegt auch noch ich glaube, knapp 800 Podcasts mittlerweile obendrauf. Also jede Menge Stuff zum Hören. Gerade jetzt vielleicht Feriensaison, ihr habt ein bisschen Zeit, ein bisschen mehr Podcasts hören am Pool oder auf dem Balkon oder wie auch immer. Lohnt sich.
Oder im Urlaub.
Genau.
Ich freue mich auf den Urlaub, wenn ich am Pool liege und die ganze Zeit Headlock höre. Ist kein Witz.
Okay.
Nein, ist kein Witz. Okay. Ich höre eure Podcasts.
Ich höre die nicht, ich bin meistens dabei.
Ja, aber nicht immer.
Oh, oft.
Also so bei No Holds Barred bist du nicht dabei.
Das stimmt, das stimmt. Aber das höre ich mir meistens auch dann immer noch im Nachgang an. So, jetzt so. Aber hier genug gequatscht. Kommen wir mal zum Thema. Kommen wir mal zum Thema, weil wir wollen ja heute über Showstealer sprechen und über unsere Lieblingsmatches. Und deswegen unterteilen wir hier den Podcast ein bisschen. Wir fangen erstmal an mit den Showstealern. Da gehen wir dann so halbwegs chronologisch durch. Ich weiß, das wird bei uns beiden eh wieder eine Herausforderung werden. Und dann zum Abschluss sprechen wir nochmal über ein paar Lieblingsmatches, die wir haben. Und geben euch da noch so ein paar Empfehlungen hier mit an die Hand. So, David, also mein SummerSlam, habe ich schon angesprochen, ist ja in der kommenden Woche immer was ganz, ganz Großes. Lass uns dann doch mal hier so ein bisschen die Showstealer besprechen, weil Showstealer, das ist ganz wichtig, sind nicht die Main Events. Wir haben extra gesagt, das muss halt irgendwas in der Midcard, Opening Match oder sonst irgendwas sein. Da gibt es einige, die wir garantiert schon besprochen haben. Ich richte nur meine Augen da in Richtung SummerSlam 2000 zum Beispiel, ja. Hardys, Edge und Christian und die Dudleys, das haben wir garantiert schon tausendmal angesprochen. Aber es gibt ja auch noch einige Matches, die wir hier nicht angesprochen haben. In unserer Übersicht habe ich das erste Match, glaube ich, hier vor der Brust, wenn ich mich nicht täusche, oder? Wenn wir ganz in die Historie zurückgehen, chronologisch.
Ja, vor allem mit einem Team, mit dem ich nie wirklich warm wurde, mit einem anderen Team, mit dem ich immer direkt warm wurde.
Ich habe natürlich hier das 2-out-of-3-Falls-Match zwischen der Hart Foundation und Demolition vom SummerSlam 1990 aufgeschrieben. 1990er SummerSlam, nicht mein allererster SummerSlam, sondern das war der 91er, witzigerweise. Erst danach habe ich mir den 90er damals mitbringen lassen.
Auf Videokassette?
Natürlich.
Natürlich. Es wird sich durchziehen bis zum Ende. Letzte Headlock-Folge reden wir immer noch darüber.
Ja, es wechselt aber zwischendurch dann auch wieder zu DVDs, die ich über meinen Tape-Trader bekommen habe, weißt du? Und dann irgendwann zu den illegalen Downloads. Nein, nur Quatsch.
Was?
Nein, niemals. Ich doch nicht.
Hat er nicht gesagt.
Habe ich nicht gesagt. Demolition fand ich damals mega cool. Und auch die Hart Foundation mochte ich extrem gern. Natürlich, Bret Hart, für mich einer der absoluten Kindheitshelden gewesen. Aber gerade hier in dem Match stellte man den auch sehr stark in den Vordergrund. Demolition geht erstmal hier vorne weg sozusagen, haben ja betrogen. Da gab es ja dann die Wechsel immer wieder innerhalb der Teammitglieder, weil ja Crush mit dabei gewesen ist. Und den Crush kann man ja nicht von X und Smash unterscheiden. Vom Fernseher
ist das gleich.
Die sehen doch gleich aus, ne?
Aber die hatten auch das gleiche Sadomaso-Outfit.
Das natürlich. Und die ähnliches Facepaint dabei. Nee, und dann natürlich am Ende der Eingriff der Legion of Doom, weil wir wollten alle Legion of Doom gegen Demolition sehen, haben wir nie so wirklich auf der ganz, ganz großen Bühne bekommen. Ist ein bisschen bitter, aber das war für mich ein geiles Match. Und das ist auf jeden Fall auch ein Match, das ich mir heutzutage noch gerne anschaue. Das hat eine relativ klare Struktur. Das hatten wir auch schon mal im Match of the Week. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut heute noch, kann ich nicht anders sagen. Und dann können wir, glaube ich, so Richtung, ja, 91er, 92er, 93er SummerSlam kommen, David?
Nö. Ja, bei mir wäre es 92.
92, dann mach.
Und wir hatten das Match aber schon mal besprochen, aber es ist halt wirklich nicht der Main Event gewesen. Und zwar Ultimate Warrior gegen Wendy Savage.
Fantastisch.
Die WWF Championship. Das Ding habe ich einfach geliebt. Also Ultimate Warrior hat nicht viele Matches gemacht, die ich geliebt habe. Das gehört dazu und das lag halt einfach daran, dass das war halt Drama ohne Ende. Also von vorne bis hinten, samt am Ende Eingriff von Ric Flair, keinen klaren Sieg, sondern halt ein Countout. Und einfach, selbst, also das kann ich mir selbst heute noch anschauen. Es ist nicht das spektakulärste und auch nicht das allerbeste Ultimate Warrior Match, aber es ist einfach ein richtig packendes Match, wo du auch merkst beim Publikum, Wendy Savage spielt seine Rolle unfassbar gut. Er ist halt eine Gefahr für Warrior. Und dieses Drama, was sich halt immer weiter steigert und steigert, das ist so für mich ein Paradebeispiel für ein Match, wo man sagt, unfassbar gutes Storytelling, was halt egal, ob du vorher weißt, was vorher passiert ist oder nicht, du bist halt involviert als Zuschauer und es ist dir nicht egal. Deswegen ist es für mich auf jeden Fall so ein Showstealer auch gewesen.
Hat natürlich das Problem, dass im Main Event vom SummerSlam 92 Bret Hart und der British Bulldog einfach mal Geschichte geschrieben haben und natürlich auch die Atmosphäre war da so besonders. Aber ich bin da komplett bei dir. Also dieses Match, das habe ich auch tausende von Malen gesehen. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mindestens hunderte von Malen. Weil du hast es angesprochen, die Geschichte natürlich mit Mr. Perfect, in welcher Ringecke oder in welcher Seite wird denn Mr. Perfect sein? Ist es beim Ultimate Warrior und ist es dann Randy Savage? Am Ende ist es dann natürlich, wird dann diese Unsicherheit gestreut, ne? Es gibt die Eingriffe und Randy Savage attackiert dann im Endeffekt dann eben die Heels draußen und dann gibt's das totale Chaos und es endet ja dann im Countout eigentlich, ne? Weil Randy Savage dann ja nicht den Diving Elbow auf den Warrior springt, sondern stattdessen lieber auch rausspringt und dann ja von
Rick. Heldenhaft.
Ja, heldenhaft und dann meine ich von Ric Flair mit dem Stuhl, glaube ich, aus der Luft gewischt wird quasi und dann liegen bleibt. Auch nicht mein liebstes Warrior-Match, muss ich dazu sagen. Ich fand, dass der Warrior damals, war sehr langsam und sehr träge und er hat versucht zu verkaufen und dieses Drama rüberzubringen und auch die Gleichwertigkeit der Kontrahenten. Und das ist es eben, ne? Es ist ein Storytelling-Match, was auf diesen übergroßen Charakteren basiert, plus eben diese Ungewissheit, die es da eben gibt, durch die Personalie Mr. Perfect und eben auch Ric Flair dabei. Und ich mag diesen Kampf auch unglaublich gern. Der passt auch so gut zu Wembley und die Atmosphäre da ist geil. Und klar, ich vermisse natürlich auch da oder verbinde natürlich auch da viel mehr mit den Kommentar. Also sowohl von Bobby Heenan damals, aber auch auf meiner Kaufkassette war es natürlich damals Uli Fessler und Joe Williams. Und das war schon cool. Deswegen eins meiner Lieblingsmatches, einer meiner Lieblings-Pay-Per-Views of all time ohnehin.
Ja, einer der besten SummerSlams ever.
Ja. Und ich werde natürlich auch noch gleich in meinen Lieblingsmatches über ein anderes Match sprechen, was wir schon im Helden aus der zweiten Reihe Podcast über Rick Martell hier angesprochen haben. Also, wer mich kennt, der weiß das, was ich sprechen werde.
Da sind wir beide auf einer Welle.
Sehr gut. Dann hattest du, glaube ich, jetzt beim nächsten, ich glaube, 93 haben wir nicht so einen klassischen Showstealer, wenn wir da mal so durchgehen. Also, wir wollen nicht über Giant Gonzalez gegen Undertaker zum Beispiel sprechen. Ich glaube, das
war gut.
Gegen Shawn Michaels und Mr. Perfect, wo wir alle sehr enttäuscht von gewesen sind. 94.
Aber das war ja auch noch die Zeit, wo Shawn Michaels muss ja auch Bock haben, ne?
Shawn Michaels war auch damals nicht gut in Form und der hatte auch, glaube ich, da mehr als ein persönliches Problem zu der Zeit und das war nicht so.
Er war ein bisschen aufgedunsen, ne?
Ja, genau. Und 94 habe ich auch kurz überlegt, was man da nehmen könnte. Also Mella und ich haben kürzlich noch über Alundra Blaze gegen Bull Nakano gesprochen. Ist auch ein sehr gutes.
Nein.
Ja, das ist es ist ein sehr gutes und vor allem ein sehr wichtiges Match.
Ja, aber kein Showstealer.
Nee, kein Showstealer. Aber also die Nachhaltigkeit ist da auf jeden Fall da. Also das ist ein Match, das hat Mella zum Wrestling gebracht. Nur so als ein Beispiel. Dass da überhaupt mal die Frauen quasi die Bühne bekommen haben. Deswegen ist es vielleicht ein Honorable Mention, so würde ich es mal nennen.
Das ist okay.
So. Und dann ein anderes Match, was wir letztens auch im Match of the Week hatten, ist was, willst du das nennen, von 1995?
Ja. Und zwar, ich hatte es in der Liste gesehen und da habe ich nur gedacht, sag mir gar nichts. Ich hatte es eigentlich vergessen. Dann habe ich habe es mir nochmal komplett angeschaut. Ach du meine Güte, die Rede ist von 1-2-3-Kid gegen Hakushi, Opener von SummerSlam 95. Ich hab's wirklich vergessen, aber die haben ja die Hütte abgerissen. Also das war ja, wenn du bedenkst, 95, was für eine Art Wrestling wir halt da eigentlich gewohnt sind. Und auf einmal hauen sie da einen Martial Arts Move nach dem anderen raus. High Flying, High Risk Moves, Sprünge raus, aber nicht ein einfacher Dive, sondern direkt mit Überschlag nach draußen. Und einfach komplette Eskalation, wo ich wirklich dachte, so, das war jetzt nicht aus 95, oder? Doch war es. Und 1-2-3-Kid, da konnte man halt sehen, wie unfassbar gut der eigentlich in dem Alter schon war. Also war wirklich schnell und Hakushi auch technisch absolut beeindruckend. Alle Moves waren sauber. Also ich habe ja jetzt nichts doll Unsauberes gesehen. Und das hat richtig Spaß gemacht, das zu sehen. Und ich meine, das ist 2023 und ich gucke es mir an und denke einfach nur, wow. Das hat Laune gemacht und das ist Hut ab, das ist ein Showstealer.
Es ist halt total verrückt. Also wir haben das ja auch im Match of the Week gemacht, das haben Shaggy und ich damals gesprochen. Und wir haben gesagt, wenn es bei diesem SummerSlam nicht das Leitermatch zwischen Shawn Michaels und Razor Ramon gegeben hätte, dann würde dieses Match auch viel mehr Credit bekommen. Also ich finde, das Match ist einfach, das zeigt halt, wie sehr die beiden der Zeit einfach auch voraus gewesen sind. Und trotzdem spricht heute niemand mehr darüber. Und das ist ein tolles Match. Und ich kann es nur noch mal sagen, also, wenn ihr das Match noch nicht gesehen habt oder wenn ihr es einfach vergessen habt, schaut da noch mal rein. Es ist 95, das darf man nicht vergessen. Ne? Da stehen im Main Event stehen Diesel und King Mabel. will ich nochmal so kurz angemerkt haben.
Das war so traurig.
Und die beiden, die reißen sich hier im Opener knapp 10 Minuten lang den Arsch auf. Und das ist richtig, richtig, richtig gut. Ich kann es nur nochmal sagen und auch heutzutage noch mehr als sehenswert. So, dann gehen wir weiter. Ich habe für 96 habe ich ein Match für meine Lieblingsmatches, aber keins als Showstealer. Hast du da was dabei?
Nein.
Okay. 97 hatten wir letztens auch in der Classic Review. Ist eine gute Show mit unter anderem Stone Cold Steve Austin gegen Owen Hart, was auch ein sehr gutes Match geworden ist, aber was natürlich aufgrund der Verletzung von Stone Cold Steve Austin dann so ein bisschen hintenüberfällt. Also das, da tue ich mich schwer, hier den Showstealer drauf zu packen. Wenn ich eines der Undercard-Matches wählen müsste, dann würde ich sagen, Mankind gegen Hunter Hearst Helmsley im Steel Cage. Auch da Opening Contest. Man sieht, diese Opening-Geschichten, die zieht sich so ein bisschen hier durch den Podcast. Das ist ein hervorragendes Match mit einer starken Härte da zwischen den beiden. Die sind ja ohnehin beide verrückt, was so das Wrestling angeht.
Mit einem guten Finish.
Genau, mit ja, und natürlich dann auch mit den Rückbezügen auf Dude Love natürlich. Vorher auch die Eingriffe von China, die immer wieder da in das Match involviert ist. Wirklich auch da ein richtig, richtig gutes Match, was auch heraussticht. Stärkstes Match des Abends wahrscheinlich der Main Event zwischen Bret Hart und dem Undertaker. Willst du noch was zu Mankind und Hunter Hearst Helmsley sagen?
Nein, ich mochte aber die Story mit China.
Ja.
Also das muss man ja auch sagen, die Story war es ja auch, die dann China wirklich overgebracht hat bei den Fans.
Ja, und dann am Ende auch, wo er sich dann, wo dann Mick Foley auf dem Käfig steht, sich das Hemd aufreißt quasi und dann rausspringt, ne, hier mit Rückbezug auf Dude Love. Das ist schon schön. Und ich glaube, das nächste ist dann auch wieder meins. Wir sind dann im Jahr 98, wenn ich mich nicht täusche. Und da habe ich mir eins rausgesucht. Das ist ja so ein, für mich ist das so der dunkle SummerSlam. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Irgendwie, der ist so, wir sind mitten in der Attitude Era und alles ist irgendwie grungy und dunkel und düster und irgendwie catcht man da im Madison Square Garden, der sieht aber eigentlich eher aus wie so eine Seitenstraße von New York, muss man sagen. und da habe ich zwei Matches. Eins davon ist Ken Shamrock gegen Owen Hart, weil das einfach so ein obskures Ding ist im Lions Den. Das finde ich witzig.
Boah, ich fand das so unangenehm zu gucken. Weil ich muss dazu sagen, ich habe ja auch MMA und so weiter gerne geguckt. Das hat keinen Spaß gemacht. Es hat auch nicht funktioniert. Die Idee war gut, aber es hat nicht funktioniert.
Ich find's interessant, sagen wir es mal so. Haben Mella und ich letztens noch drüber gesprochen. Aber ich würde es jetzt auch nicht als Showstealer hier rauspacken, sondern wenn ich beim SummerSlam 98 einen Showstealer hier picken müsste, dann ist es natürlich das Leitermatch zwischen Triple H und The Rock um die Intercontinental Championship. Hochdramatisches Match, vor allem auch ein Storytelling-Ladder-Match, wenn es sowas gibt. Nämlich dann mit einem Triple H, der hier gegen alle Widerstände quasi antritt, mit verletztem Knie. Es gibt das Pulverloch in die Augen und die beiden, also The Rock bearbeitet das Knie von Triple H wirklich auf das Fieseste mit der Leiter, klemmt die ein, tritt drauf und so weiter und so fort. Und am Ende ist es dann eben doch noch Triple H, der es hier holen kann. Nicht das allerschnellste Match oder auch so ein Match, auf das man sich einlassen muss. Ich weiß, dass ich das damals geschaut habe, 98, und habe mir gedacht, habe ich mir was anderes erwartet. So, ich wollte halt sehen, wie die da runterspringen und sich umbringen. Das habe ich aber nicht bekommen. David, kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, aber mir hat es nie gezündet. Das ist halt wirklich mein Problem. Also es ist so, es gibt da so Matches, da kannst du anerkennen, warum Leute es richtig gut finden. Aber es zündet bei dir selber halt gar nicht. Und das ist bei der Konstellation leider der Fall gewesen.
Ich mochte es dann auch erst auf den zweiten Blick, muss ich dazu sagen. Also ich fand es am Anfang, also als junger Erwachsener fand ich es unfassbar langweilig, weil das einfach zu der Zeit nicht das gewesen ist, was ich mir erwünscht habe. So ganz egoistisch, wie man ja dann als Fan manchmal ist. Und deswegen bin ich da auch erstmal so rausgegangen und habe gedacht, nee, gefällt mir nicht. Und dann habe ich es Jahre später gesehen, als ich ein bisschen älter und klüger gewesen bin und auch noch ein bisschen mehr und anderes Wrestling gesehen habe. Und dann so, ach, nee, gefällt mir doch. Ja, 99 habe ich jetzt auch.
Nee, Katastrophen, SummerSlam. Nee, mal ernsthaft, da ist ja wirklich, das Ding ist einfach nur Rotze.
Hallo, Billy Gunn gegen The Rock und so.
Ja, und Test gegen Shane McMahon, auch klasse.
Das war witzig, das war nicht schlecht. Ja,
ich fand Test so langweilig.
Ja, hast ja keine Ahnung, ich mochte den damals.
Und bei Shamrock gegen Blackman, da hatte ich zum Beispiel richtig Bock eigentlich drauf, aber das Match war halt Grutze.
Ja. Das stimmt. 2000 sollte man natürlich über Chris Benoit gegen Chris Jericho sprechen. Bin ich jetzt mal ganz frech. Wenn man nicht über das erste TLC-Match sprechen möchte, was wir natürlich schon tausendmal erwähnt haben, deswegen spreche ich nicht darüber, sondern ich spreche über Benoit gegen Jericho. Two out of three falls damals. Auch ein tolles technisches Match. Natürlich 13 Minuten aus heutiger Zeit für Two out of three falls, ein bisschen kurz. Aber technisch haben die beiden da extrem viel reingesteckt, oder David?
Ja, also aber trotzdem für mich kein Show-Stealer.
Aber auch so ein Match, was man jetzt aber nicht mehr so im Kopf hat, wenn man ehrlich ist, oder?
Das ist richtig. Es ist auch auf jeden Fall, es gab andere Momente, die du mehr im Kopf hast, als halt TLC oder halt das Finish von Blackman gegen McMahon.
Ja.
Das hast du natürlich im Kopf. Chris Benoit gegen Jericho. Es war ein gutes Match, aber was mich halt dabei unfassbar störte, damals war die Zeit. Ich fand es viel zu kurz.
Ja.
Und dadurch hatte ich halt auch immer Probleme dann zu sagen, ja, das ist so eins, das gucke ich mir immer gerne wieder an, weil es einfach, nee, weil ich finde, gerade bei der Konstellation, Matches müssen nicht immer sehr lang sein, aber bei der Konstellation so 15 Minuten ist da Minimum.
Das stimmt. Das finde ich auch einen validen Kritikpunkt an dem Match, aber es ist trotzdem ein sehr gutes Match. Was auch, ja. Ich glaube, auch das ist ein Kampf, über den würde mehr gesprochen werden, wenn das hier mit Chris Benoit gewesen wäre und vor allem auch, wenn auf der Karte nicht noch das TLC-Match gewesen wäre, weil das einfach über alles überstrahlt in der Mid-Card. Ne? Das ist ja das Match. Also, sind wir ehrlich, wenn du 10 langjährige Wrestling-Fans fragst, was war, an was erinnerst du dich beim SummerSlam, dann sagen 9 TLC-Match beim SummerSlam 2000, dann sagen 9 TLC zwischen den Dudleys, Edge und Christian und den Hardys, dann sagt vielleicht eins, ach, ich weiß noch, dieser komische Table Bump, den da Triple H und Kurt Angle hingelegt haben, wo Kurt Angle mit einer Gehirnerschüttung rausgegangen ist. Und das war's dann aber auch.
Und nicht mehr wusste, wo er ist.
Ja, und einer vielleicht erinnert sich noch dran, dass Shane McMahon oben von der Brüstung gefallen ist.
Aber trotzdem müssen wir ja sagen, wir nehmen ja Shows, an die man sich nicht mehr so sehr erinnert, aber das TLC-Match, das war halt so der Inbegriff von Showstealer.
Total.
Wo du einfach wirklich gedacht hast, so, ey, das sind jetzt nicht die größten Namen, aber jeder wird dieses Match für immer in Erinnerung behalten.
Ja. Absolut, absolut. Riesengroßes Ding damals gewesen. Jetzt bin ich gespannt, was du beim SummerSlam 2001 denn sagst. Da haben wir ja den Main Event, The Rocking Booker T. Das hat mir damals gar nicht zugesagt, muss ich dazu sagen. Wir haben hier so zwei Matches, die ich sehr stark damit verbinde. Und das eine ist Kurt Angle gegen Stone Cold Steve Austin um die WWF Championship und Rob Van Dam gegen Jeff Hardy um die WWF Hardcore Championship. Und wenn wir jetzt so Showstealer nehmen, da würde ich fast in Richtung Rob Van Dam und Jeff Hardy tendieren, weil da hat man zwar gedacht, das wird ein geiles Match, aber letztlich die großen Main-Events, die vorher groß angekündigt worden sind, waren ja andere Matches.
Da bin ich bei dir. Also das Kurt Angle-Stone Cold-Ding ist richtig gut, auch wenn mich das Finish stört. Ich mochte generell den Event auch nicht so, weil ich mochte diese Alliance-Storyline nicht so. Aber RVD gegen Jeff Hardy, das war halt wirklich so in Anführungszeichen, die Jungen, die auf einmal mal richtig abreißen und es war halt auch kein kurzes Match. Die haben ja richtig Zeit bekommen und nicht nur tolle Spots abgeliefert, sondern halt auch ja, unterhalten und es war halt spannend und damit hast du nicht unbedingt gerechnet. Und ich fand's super. Also das war nicht so ein 0815 Hardcore-Match, sondern nee, das war halt.
Nein, das war ein Leiter-Match. Das darfst du nicht vergessen. Invasion. Die beiden trafen ja schon mal bei Invasion aufeinander und
Ich will damit sagen, es ging ja um den Hardcore-Championship.
Ja,
das stimmt. Da, so rum. Du kannst halt mit diesem Belt eigentlich diese Standard-Hardcore-Matches, die man zu der Zeit hatte, einfach abliefern.
Das stimmt.
Haben sie nicht gemacht. Das war halt ein richtig gutes Leiter-Match.
Ja. Und also ich würde das ja auch rausnehmen, ne? Weil das sticht schon heraus, wrestlerisch das bessere Match. Und ich sag mal, das tiefere Match ist natürlich Kurt Angle gegen Stone Cold Steve Austin hier, muss man sagen. Aber
da erwartest du es halt auch irgendwie.
Ja. Und ja, aber also mein Problem ist auch, dass die beiden dann ja noch, also Steve Austin und Kurt Angle ja noch bei No Mercy, meine ich, müsste es gewesen sein, noch ein größeres Match gehabt haben, was dann auch noch mehr, nee, nicht No Mercy, bei Unforgiven war es, glaube ich, damals, ne? Bei Unforgiven, wo die beiden noch mal ein Match gegeneinander gehabt haben. Genau, das war dann der Main Event. No Mercy war der Triple Threat Match zwischen den, mit Rob Van Dam noch mit dabei, weil der dann so schnell overgekommen ist. Genau, aber bei Unforgiven gab es noch mal das Rematch der beiden nach diesem DQ-Finish und das war noch mal besser als das. Und das ist so ein bisschen was mir den Braten ein bisschen sauer macht, wenn man das so sagt.
Das stimmt. Aber jetzt kommen wir zum richtig schwierigen SummerSlam.
Ja, SummerSlam 2002. Einer meiner Lieblings-SummerSlams, sage ich gleich. Main Event natürlich Brock Lesnar gegen The Rock. Aber wenn ich hier einen Showstealer nehme, ist es Shawn Michaels gegen Triple H.
Ja, und ich finde, das zählt auch als Showstealer, weil, ich meine, The Rock und Brock Lesnar, das ist halt schon oberstes Regal. Also, da denkst eigentlich schon, okay, die liefern halt ab. Und es war jetzt nicht nur so, dass Shawn Michaels und Triple H ein richtig gutes Match hatten, sondern das war halt eines der besten Matches in dem Jahrzehnt. Also das war ja Drama pur, unfassbar brutal. Es war ja auch noch die Frage, wie viel Ringrost hat Michaels? Und das Ding hatte halt alles. Also das war nicht nur eines der heftigsten Matches nach einer Rückkehr, sondern halt auch eines der besten Unsanctioned Street Fights, einen der besten Fäden, beziehungsweise intensivsten Fäden, weil es halt einfach zwischen den beiden besten Freunden ist. Das Ding hat halt alles. Und wenn du halt so ein Match nicht im Main Event hast und es aber schafft, dass du selbst Jahrzehnte später immer noch das im Kopf hast, dann ist es ein Showstealer und das mit Recht.
Ja. Es ist halt so ein bisschen bitter, weil dieser 2002er SummerSlam, der hat so viele geile Matches, über die man sprechen müsste.
Oh ja.
Man müsste zum Beispiel auch über den Opener sprechen, Kurt Angle gegen Rey Mysterio.
Komplett. Ich bin kein Rey Mysterio-Fan, aber das war eine richtig gute Phase von ihm. Und er hatte, da kommen wir auch später nochmal bei was anderem hin. Ich finde, du hast halt bei manchen Wrestlern immer das Gefühl, die kommen miteinander, die haben so eine besondere Chemie. Und ich finde, Kurt Angle und Rey Mysterio hatten eine unglaublich gute Chemie zusammen. Und das hast du in diesem Match gesehen.
Ja. Aber das Unsanctioned-Match thront natürlich hier beim SummerSlam 2002 über allem. Also das ist auch ein Kampf, den habe ich mir so oft angeschaut. Der ist halt so dramatisch und so emotional auch dabei. Und dann am Ende auch noch die fiese Attacke von Triple H mit dem Sledgehammer, der hier Shawn Michaels scheinbar wieder zurück in den Ruhestand schickt. So. Also nee, das ist schon richtig gut. Und die Dramatik damals natürlich wegen der Verletzungspause. Und man wusste nicht genau, wie fit ist Shawn Michaels jetzt wirklich. Und liefert dann hier gleich aus dem Stegreif quasi so ein Match ab. Das ist schon was richtig Großes gewesen. Und ja, deswegen vergisst man vielleicht sowas wie so eine Gardeleistung, wie hier Kurt Angle gegen Rey Mysterio auch schon mal.
Wir haben es nicht vergessen.
Nee, auf jeden Fall nicht. 2-3 haben wir natürlich in der Midcard Angle gegen
Lesnar. Shane McMahon gegen Eric Bischoff.
das auch. Aber wir haben auch Kurt Angle gegen Brock Lesnar. Und wir haben auch einen 4-Way. Guerrero, Benoit, Rhino und Tajiri. Auch ein sehr, sehr gutes Match. Ich muss trotzdem
aber
sagen.
Aber kein Showstealer.
Aber ich muss auch trotzdem sagen, so, wenn ich jetzt so einen Showstealer für die gesamte SummerSlam-Geschichte rauspicken würde, wäre hier keins dabei. Auch wenn beides gute Matches gewesen sind, aber so für die Show selber, also für den SummerSlam 2-3 an sich, waren das sicherlich zwei Matches, die man hier rausstechen muss. Aber für die gesamte SummerSlam-Geschichte genauso wenig wie beim. Ja, auch wenn wir Richtung SummerSlam 2-4 schauen, auch da ist jetzt für mich nichts dabei, was so komplett raussticht, wo ich sage, das ist in meiner Top 10, Top 20 Showstealer-Matches dieser über 30-jährigen SummerSlam-Geschichte dabei, David.
Nee. Triple H gegen Eugene?
Ja.
Naja, es ist schon ein bisschen. Also, das hast du zumindest im Hinterkopf gehabt. Ja. Wahrscheinlich hast du es nicht vergessen. Nein. Ich fand, jetzt kommt eh so ein bisschen eine Phase, wo es nicht immer so wuppte.
Nee, ja gut, wir haben noch 2-5. Da ist was ja mein Guilty Pleasure komplett befriedigt, muss ich dazu sagen. Also das ist ein Match, das
ja, aber das ist kein Showstealer.
Na klar, da müssen wir jetzt drüber sprechen. Rey Mysterio gegen Eddie Guerrero. Natürlich Leitermatch, um hier die Vormundschaft für Dominik. Hallo, das ist eine Storyline, die geht jetzt schon seit ich kann wieder nicht rechnen, ne, aber seit unfassbar vielen Jahren, seit 18 Jahren fast schon.
Das war so zu fremdschämen. Ich fand das so unangenehm, ne? Naja, aber zumindest kannst du auch mal sehen, dass Eddie auch manchmal sauer wird. Es ist schwierig.
Vicky, goddammit, sage ich dazu nur.
Ja, aber vor allem, wie sauer er auch anschließend einfach war. Du das gesehen hast. Es ist alles schwierig. Auch das Gesicht von Dominik, wie unangenehm dir das ist, wie überfordert er ist. Alles ist.
Ich mag das trotzdem.
Schlimm. Ja, es ist ein bisschen so wie Daily Soap, eine richtig schlechte Folge, aber du findest es halt irgendwie doch ganz gut.
Ja, jetzt kommt zumindest der SummerSlam dann mit SummerSlam 2006. Da sind Shawn Michaels und Triple H mit den dicken Würstchen auf dem Plakat auf jeden Fall.
Ja.
Habe ich jetzt? Du hast da eins, ne?
Ich habe da eins?
Ja.
Ja, natürlich. Nee, also ich muss dazu sagen, das ist halt Ric Flair gegen Mick Foley. Ric Flair natürlich nicht mehr der Jüngste. Man hat es halt auch immer gesehen, aber er hat halt immer noch eine gewisse Star-Power. Und Mick Foley war nicht unbedingt der Fitteste oder jemand, der halt viel im Ring stand zu der Zeit. Und dann hauen die halt ein I-Quit-Match raus. Und die haben halt über alle Schwächen hinweg gearbeitet. Das Ding war einfach richtig unterhaltsam. Es war nicht zu lang. Es hatte genau die richtige Länge. Es war so, dass es halt auch gute Spots hatte. Blutig auch immer.
Sehr, sehr blutig, ja.
Ja, das ist halt Ric Flair, ne?
Das ist Mick Foley.
Ja.
Das sind zwei alte, also bekloppte Männer.
Die haben mal richtig saften lassen. Ein Finish, wo du dich als Fan tierisch aufgeregt hast.
Ja.
Aber was aber Sinn ergeben hat im Laufe der Storyline und für die Charaktere, das Ding hat einfach gewuppt und es war halt ein Match, wo du eben nicht mitrechnest, dass halt Ric Flair in seinem Alter und Mick Foley in seinem Alter dich so gut unterhalten, während halt andere auf der Karte sind und denkst, ja, die sind in der Blüte, die haben es voll drauf und die waren halt nicht so doll.
Ja, also um das Finish hier ganz kurz aufzudröseln, was vielleicht nicht mal alle vor Augen haben, damals war ja Melina noch hier in diese Geschichte mit involviert und Mick Foley hat das Match ja hier verloren, aber nicht etwa, weil er eine besonders harte Aktion eingesteckt hätte oder ein Finger vor Leglock hier gesteckt hätte, sondern Ric Flair hat gedroht, Melina hier zu schlagen mit einem Barbed Wire Baseball Bat und daraufhin hat Mick Foley aufgegeben.
Ja, aber ich meine, du hast dich aufgeregt, aber es ist zumindest, ich finde das ein bisschen nachvollziehbarer, als wenn, schöne Grüße an AEW, wenn jemand halt einen Kendo-Stick hat und damit droht,
ja,
auf eine Partnerin zu hauen. Also es hat schon gepasst, aber es hat dich halt natürlich aufgeregt, aber das müssen ja Heels auch.
Ja. Also das Ende hat es mir ein bisschen madig gemacht, aber ich habe mir das Match auch noch vor einiger Zeit nochmal angeschaut und war dann überrascht, wie unterhaltsam das tatsächlich ist. Also von daher gehe ich damit. 2-7 habe ich auch gar nichts.
Da habe ich auf jeden Fall den Slogan vom SummerSlam. Den fand ich halt super damals.
Der passt auch zu dem schlechten SummerSlam.
Ja, the party is over. Wo du einfach denkst, okay, Armageddon. So einen Spruch kannst du bei jedem Trailer raushauen. Da musst du nur halt abliefern, hast halt hier nicht gemacht.
Ich weiß nur, dass ich damals, also das war ja das Comeback-Match quasi von Triple H gegen King Booker. Das fand ich ultra langweilig. Und dann hatten wir ja noch Batista gegen den Great Khali. Kann ich dazu nur sagen.
Ich fand auch die Main Event nicht so prall.
Nee.
Weil einfach, ich gebe zu, John Cena, Randy Orton, so viel die miteinander gefädet haben, ich fand halt nie, dass sie die geilste Chemie hatten.
Ja. So, 2-8, auch nicht so richtig, oder? Ah, nee, stimmt gar nicht. Ich habe ein Match übersehen. Batista gegen John Cena natürlich.
Ja, das nehme ich auf jeden Fall, weil es war das große Aufeinandertreffen von den beiden Faces der Brands, so gesehen. Also Batze, SmackDown-Brand, John Cena, War-Brand. Beide sind nie aufeinander getroffen. Und weshalb das für mich zum Beispiel ein Showstealer ist, sowohl Batze als auch Cena hatten öfters mal Matches, die echt nicht gut waren. Und die Gefahr, dass das halt echt Grütze wird, war nicht so gering. Und dann standen die einander gegenüber und das war gut. Das fühlte sich richtig groß an und es war halt wirklich dieses Gefühl, als wenn da so, also ich, so die größten zwei Hünen schlechthin jetzt mal herausfinden wollen, wer der Bessere am Ende ist. Und mich hat es unterhalten, es war vor allen Dingen auch nicht zu lang und es war cool.
Das war ein echt gutes Match. Also auch, wir haben vor kurzem noch die Classic Review zum SummerSlam 2.8 gemacht und da haben wir auch gesagt, nee, das hat gut funktioniert. Das Interessante hier ist, dass die beiden für ihre Verhältnisse sehr schnell gearbeitet haben. Also es ist ja auch nur ein 14-Minuten-Match und das geht relativ fix, obwohl wir ja zwei so Powerhouses haben und die hauen sich halt die großen Bomben um die Ohren. Und das macht Spaß und es funktioniert überraschend gut. Einen Softspot hier auf dieser Card habe ich aber, muss ich mal ganz kurz loswerden, weil da haben sich Mella und ich köstlich drüber amüsiert. Glamorella gegen Kofi Kingston und Mickie James. Was?
Wie kannst du das denn abfeiern?
Weil das super witzig ist. Mit Abstand, mit vielen Jahren Abstand, kann ich da rüber hinwegsehen. Santino und Beth Phoenix als Glamorella, unglaublich unterhaltsam.
Das ja, aber was mich halt damals unfassbar aufgeregt hat, war, dass Mickie James, die hat halt den Champion-Belt in so einem Match drin steckt und Kofi Kingston hat den Intercontinental-Belt, der steckt auch in so einem Match drin.
Ja.
Das hat mich damals so richtig genervt.
Das Leben ist nicht immer fair, ne?
Nein, deswegen bin ich auch bei Headlock.
Das hat er nicht gesagt. 2-9 habe ich jetzt auch nicht so direkt so ein Ding dabei. Wir haben die DX gegen die Legacy noch in der Midcard. Das war ein gutes Match, würde ich jetzt aber nicht als kompletten Showstealer der SummerSlam-Geschichte auspacken.
Gegen William Regal würde ich nehmen.
War das gut? Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern.
Es ging 8 Sekunden.
Okay. Dann kann ich mich jetzt recht nicht mehr dran erinnern.
Aber wir hatten da, das war ein schöner SummerSlam, weil wir hatten da das schöne Team von Jerry Show.
Stimmt. Und Randy Orton gegen John Cena nochmal.
Boah, ey, das war echt die Zeit, wo das einen so aus dem Hals ringt, ne?
Ja, so irgendwann.
Kannst du dich noch erinnern,
irgendwann,
wie schlimm das war?
Ja.
Aber der Main Event war richtig gut.
Ja, Main Event war richtig gut. Was hier am Punking Jeff Hardy, Tables, Leathers and Chairs. Auf jeden Fall.
Kann da nicht schief gehen.
Bitte?
Da kann nichts schief gehen. Bei Hardy, Punk, bei der Konstellation, was soll denn da schief gehen?
Das passt schon so. 2010, auch nichts, was man aus der Midcard gesehen haben müsste, ehrlich gesagt. Also da lag der Fokus auch eindeutig auf dem Main-Event und der war auch eher so durchwachsen, Team WWE gegen den Nexus.
Das war so schlimm.
Ansonsten Randy Orton, Sheamus. So,
nein, das war nicht gut.
Ja, deswegen.
Das war wirklich nicht gut.
Deswegen.
Aber jetzt habe ich einen. Komm, nächsten.
2011, David.
Ja, und jetzt habe ich einen. Jetzt geht mal richtig so das Herz, das schlägt mal bum, 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 bum. Randy Orton gegen Christian. Wo ich vorhin sagte, ja, es gibt so was, wo du denkst, die haben eine richtig, richtig gute Chemie. Das ist für mich erstmal eine Fehde, die leider nie die Reputation erhalten hat, die sie verdient hätte.
Das stimmt.
Weil Randy Orton und Christian, egal welches Match die hatten während dieser Fehde um den Heavyweight Championship-Belt, die waren alle gut. Randy Orton war null langweilig. Die Dinger waren brutal unterhaltsam. Die hatten eine so dermaßen gute Chemie, dass halt ein Randy Orton, wir reden von Randy Headlock Orton, einen Konter nach dem anderen auspackt mit Christian und alles ist sauber und jedes Match war anders, es war unterhaltsam. Das Ding hier auch war No Holds Barred. Die haben sich alles um die Ohren gehauen. Die haben sich durch den Tisch gehauen, dann nochmal durch den Tisch, dann auf den Tisch drauf, dann auf eine Treppe drauf, dann ein Kendo-Stick hier, Kendo-Stick in den Hals und ach, hier noch ein Monitor. Die haben einfach alles genommen. Aber es war halt nicht so, ja, wir nehmen nur Gegenstände und es hat keine Story, sondern nein, es hatte alles Sinn und Zweck und es sah sauber aus und es war spannend, auch selbst so Sachen wie, ja, komm, ich werf dich jetzt durch den Tisch, wo du denkst, ja, so standardmäßig ein bisschen Spannung aufbauen, war das hier halt richtig spannend. Wer kracht denn durch den Tisch? Weil die sich die ganze Zeit ausgekontert haben. Ich liebe diese Fehde zwischen den beiden, ich liebe die Matches zwischen den beiden und das Ding, weiß ich noch damals, es war einfach nur richtig, richtig gut.
Unterschreibe ich komplett. Alles, was du gesagt hast, ich finde auch, dass das eine sehr unterschätzte Fehde ist und hat mir auch schon ein Match of the Week. Also von daher absolut herausragend. Ja, muss man hier auf jeden Fall mit aufnehmen. Bin ich komplett bei dir. Gehen wir weiter so ein bisschen in der Geschichte. Dann sind wir 2012 angelangt. Habe ich jetzt so spontan nix?
Gibt einen knappen Kandidaten, wo ich ganz knapp gesagt habe, nee. Jericho gegen Dolph Ziggler war wirklich gut. Es war wirklich ein unterhaltsames Match, aber es reichte einfach nicht für mich zum Showstealer.
Ja, deswegen. 2013 sind wir jetzt und da würde ich natürlich dann hier das No-DQ-Match zwischen Brock Lesnar und CM Punk gerne ins Feld führen, weil das in meinen Augen auch einfach ein sehr, sehr gutes Match gewesen ist. Also das hat mir sehr gut gefallen, vor allem auch da, wie die Geschichte hier erzählt worden ist, ne, mit Brock Lesnar, der ja damals das absolute Biest gewesen ist, CM Punk, ne, wir haben hier die beiden Paul Heyman-Guys und dann eben CM Punk, der wirklich versucht hier Brock Lesnar so ein bisschen auszupowern und auch viel, viel kassiert, viel einsteckt und dann immer wieder die Hope-Spots bekommt und dann eben ja ins Match zurückkommt und wirklich eine große Emotionalität da erzeugt und auch Brock Lesnar ja häufiger an der Rande der Niederlage hat, auch mit dem Anaconda Vice zum Beispiel. Und das kann ja Brock Lesnar gut, er kann ja gerade kleinere Gegner gut aussehen lassen. Das hat man hier auch wieder gesehen, ne? Das in Verbindung mit dem Verkaufen von CM Punk war das wirklich schon richtig spaßig, ein richtig spannendes Match, was die beiden hier gezeigt haben. Am Ende natürlich Eingriff von Paul Heyman, was dann letztlich dann zum Sieg von Brock Lesnar geführt hat. Würde ich aber jetzt hier so als Midcard-Burner würde ich hier durchgehen lassen und finde, das ist ein sehr, sehr gutes und sehr würdiges Showstealer-Match.
Kann ich mitleben.
Da hab ich ja,
es ist gestattet.
Da habe ich ja Glück gehabt. Übrigens, ich bin mal gespannt, ob zu dem Zeitpunkt, mir ist es gerade aufgefallen, dass wir ein Match ja nicht genannt haben, weil es vom SummerSlam 91, weil es ja in meinen Lieblingsmatches vorkommt. Bin ich gespannt, ob da schon jemand auf YouTube zum Beispiel kommentiert hat und gesagt hat, was, ihr nennt beim SummerSlam 91 nicht?
Ihr Vollidioten.
Genau. Bin ich gespannt drauf. Ja, 2014 haben wir jetzt hier vor der Brust, David, haben wir da was?
Stephanie McMahon gegen Brie Bella.
Unbedingt.
Vor allem, das Ding ging richtig lang damals. Nein, also ich habe hier gar nichts.
Ich habe auch nichts, was hier auf der Karte ist. Also Seth Rollins gegen Dean Ambrose war noch gut, war aber ein dummes Lumberjack-Match, was nie funktioniert.
Dean Ambrose hat aber auch keine guten Matches abgeliefert. Also zumindest nicht so, dass er sagt, fantastisch, sondern das Ding hat halt sehr von Rollins auch gelebt.
Das stimmt auf jeden Fall. Spannend natürlich, wenn man jetzt ein Jahr weitergeht, da hat man natürlich das Winner-Takes-All-Match zwischen Seth Rollins und John Cena in der Mid-Card hier um den WWE World Heavyweight Championship und den WWE United States Heavyweight Championship. Das würde ich aber nie als Showstealer bezeichnen, weil das war ein starkes Match, muss man so sagen. Aber mir hat das Eingreifen hier vom Kollegen John Stewart, das hat mir das Match madig gemacht. Und da bin ich ehrlich, yep. Das ist ein Kampf, den habe ich vielleicht 2-3 Mal gesehen. Aber mit einem clean Finish und einem großen Finish hätte mir das wesentlich besser gefallen als so. Und ne? Bei dir?
Bin ich komplett bei dir. Weil einfach ein Finish gehört nun mal auch zum Match. Und wenn du halt ein Finish hast, was das Match so gesehen auch irgendwie kaputt macht, beziehungsweise das da, was davor war, dann ist es halt kein Showstealer.
Ja, ganz im Gegensatz zum Jahr drauf, lieber David.
Oh, jetzt geht's ab, ey. Jedes Match, jetzt gehen wir einfach die ganze Karte durch.
Ja, also stimmt, da hast du gleich mehrere Matches, ne, die du da in die nähere Auswahl reinnimmst.
Ja, weil es einfach, ey, was war denn das für ein cooler SummerSlam? Also erst einmal, ich werfe mal ein Frauenmatch rein, weil das hat mir bislang, du hattest angedeutet, aber ich
habe honorable Menschen gehabt, raus. Ja.
Ja, Charlotte gegen Sasha Banks. Ich habe es mir auch nochmal angeschaut. Man muss ja sagen, die Women's Revolution, die war halt ein Jahr vorher. Das ist jetzt noch nicht so lange her. Und dann hauen die ein Match raus, was unglaublich brutal ist. Ich habe es ja gerne mal bei Frauenmatches, was mich halt oft stört, ist so, dass es sehr sloppy ist oder ohne Wucht. Und das hier fühlte sich so echt an. Also es wäre das halt wirklich einfach ein unfassbarer Kampf, verbissen, Moves, die ich weiß nicht, ob er die heute noch zeigen würde. Also wenn man halt sieht, wie eine Charlotte Sasha Banks einfach auf die Seile fallen lässt und die dann halt auf den Kopf landet. Vielleicht schwierig, aber ich gebe es zu, als ich geguckt habe, ich war halt einfach nur drin und ein Konter nach dem anderen, also wo jemand ausweicht, aber die zogen halt jeden Move durch. Es hat ein fantastisch cooles Finish, finde ich, dass Sasha Banks Charlotte halt einen Aufgabegriff hat und Charlotte macht daraus halt einen Roll-Up und der funktioniert, weil die halt so fest dagegen drückt. Es war ein Match, was halt gleichwertig war, nicht nur von den Männern, sondern das Ding, das fühlte sich auch noch groß an. Und deswegen ist es für mich ein Showstealer-Match. Aber es gibt noch ein zweites Match. Und ja, da platzt die Hose, weil da geht das Publikum mit. AJ Styles gegen John Cena.
Ja.
Das ist, viele werden es, also ich weiß auch, damals mochten es nicht alle. Ich kann es auch verstehen, warum, weil das ist dann wieder, das waren zu viele Finish-Moves. Aber dann denke ich einfach, ey, ich bin strunzdumm, ich komme aus der Attitude-Zeit. Ich will das. Wenn man das so spannend verpackt und einfach du irgendwann an dem Punkt bist, dass du nicht mehr weißt, wie viel Finisher braucht man, um zu gewinnen, nehme ich. Das fühlte sich großartig an. Es fühlte sich groß an. Die Crowd war hot as fuck. Darf ich doch hier sagen, ne?
Ist doch eh schon zu spät.
Ja, das ist gut. das Ding war einfach nur eines der besten Cena-Matches auch für mich, weil es hat mich gepackt ohne Ende. Ich war drin. Ich wollte auch nicht, dass es aufhört. Als es vorbei war, guckst du auf die Uhr, denkst du, was, das waren jetzt über 20 Minuten, kam mir vor wie 5. Richtig, richtig, richtig gutes Ding. Und es war besser als jedes andere Match auf der Card.
Das hat auch AJ Styles natürlich damals zementiert in der Main-Event-Division von WWE, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Allein, dass sie hier auch so Aktionen wie den Super Attitude Adjustment eingesteckt hat und daraus ausgekickt ist, das war schon was richtig Großes und ich bin da komplett bei dir. Das ist ein tolles, tolles Match. Auch das hat mir schon rein zufällig im Match of the Week. Und das lohnt sich auf jeden Fall, das sich nochmal anzuschauen. Du hast alles gesagt, ne? Also es ist ein technisch gutes Match, es ist ein dramatisches Match und vor allem siehst du halt hier auch fast schon so ein. Man hat ja damals das so ein bisschen mitgenommen, diesen Style von AJ Styles mit eben dem Style von einem John Cena, quasi so ein bisschen dieser Indie-Liebling, Indie-Darling AJ Styles, der dann John Cena hier aufs Korn nimmt. Und das hat damals so gut funktioniert. Und wie du gesagt hast.
Auch die Videos waren so gut dazu.
Ja, ne? Deswegen, also muss man nennen. Man kann hier jetzt auch noch nennen, hier das Match zwischen Rollins und Finn Balor. Ich weiß, dass wir uns damals sehr gestritten haben in der Review, ob das gut war oder nicht. Das war noch in der Anfangszeit von Headlock. Ich mochte das damals sehr, das weiß ich. Ich weiß aber auch, dass, ich glaube, du und Kai beide gesagt haben, dass es langweilig gewesen ist.
Ja, es war auch leider langweilig. Das war halt, es hat halt nicht gezündet. Und ich finde, das hat, gerade ist das für mich, manchmal auch die Crowd. Ja. Und da kann Olf gerne da sitzen und sagen, oh mein Gott, das ist fantastisch, guck mal, dieses Technische oder sonst was. Wenn die Crowd auf den Händen sitzt, dann weißt du, irgendwas funktioniert gerade nicht.
Ja, ja, ja. Deswegen, also das lasse ich so als Olferable Menschen lasse ich das mal dabei. Ganz einfach.
Müssen wir so einen Button draus machen.
Genau, also du bist der Grafiker hier, hallo, ich kann sowas nicht. Ich kann nur komische Thumbnails bauen. Ich bin schon froh, dass ich inzwischen hier Wrestler Gesichter da freistellen kann.
Ich will das Würstchen.
2017.
Da ist nichts.
Eine bunt gemischte Card. Also, bestes Match des Abends wahrscheinlich das Match zwischen Dean Ambrose, Seth Rollins und Cesaro und Sheamus um die Raw Tag Team Championship. Aber da bin ich auch ganz ehrlich, das war ein richtig gutes Match. Aber ich hatte es ehrlich gesagt schon wieder vergessen, dass es da stattgefunden hat.
Ja, es war halt richtig gut, aber es war jetzt auch nicht so, dass es die Quote danach nur noch darüber gesprochen hat.
Ja, genauso wie AJ Styles gegen Kevin Owens, was wir auch gehabt haben.
Ja.
Das war auch ein gutes Match.
Es war halt alles so, ja, gut, aber es ist halt, ich finde Showstealer ist immer wirklich das, wo du halt, eigentlich geht das nächste Match los, aber du weißt, im Publikum reden die immer noch ein bisschen darüber.
Ja, deswegen. Nee, und hier ist tatsächlich das beste Match des Abends für mich persönlich, also so vom Fun-Faktor her und von allem drum dran, ist der Main-Event gewesen. Also Lesnar, Braun Strowman, Roman Reigns und Samoa Joe, das haben Mella und ich letztens noch besprochen. Das ist mega unterhaltsam. Guck's dir noch mal an.
Einfach nur Zerstörung auch.
Ja, natürlich, das muss auch sein. Ich brauche auch manchmal so ein bisschen was Plattes einfach nur. 2018, haben wir was 2018? Ich glaube nicht, nee. Ne?
Ich überlege gerade.
Ich gehe jetzt auch gerade noch mal so im Kopf meine Karte durch. Also
das war halt, das Ding lebte vom Main Event.
Ja, also vom, deswegen, da können wir dann durchskippen. 2019, weil das sind auch manchmal einfach jetzt Cards, ihr seid gerade live dabei, wie hier quasi noch mal überlegen, wo wir einfach keine Matches, die uns spontan eingefallen sind, reingenommen haben. Und deswegen auch 2019 habe ich für mich kein Match, was jetzt so eine Nachhaltigkeit mitgebracht hat, dass ich jetzt ein paar Jahre später sage, krass, Goldberg gegen Dolph Ziggler.
Ja, bei 19 hatte ich sogar, es gab halt diesen, du gehst ja auch manchmal in so ein Pay-Per-View rein, wo du halt die Erwartung hast, wo du sagst, ich weiß schon, wer der Showstealer wird, auch wenn er nicht im Main-Event ist. Aber das passiert hier halt nicht. Ich habe es halt wirklich damals gedacht bei AJ Styles gegen Ricochet, die reißen jetzt mal richtig ab, aber das Match war halt so nur gut.
Ja.
Das blieb halt komplett hinter meinen Erwartungen leider zurück. Nein, hier ist für mich nichts dabei.
Ja, und dann gehen wir weiter, 2020. Da ein sehr, sehr gutes Match zwischen Drew McIntyre und Randy Orton. Muss man hier vielleicht
sagen. Das stimmt.
Sagen. Aber was ich auch hier sehr mochte, war natürlich Seth Rollins gegen Dominik Mysterio. Das ist, das darf man nicht vergessen, ne? Das ist 2020, da sind wir schon in der Covid-Ära.
Ja, ohne Zuschauer.
Ja, ohne Zuschauer. Und ich weiß noch, dass mich damals dieses Match zwischen Seth Rollins emotional, also zwischen Seth Rollins und Dominik Mysterio, emotional wirklich mitgenommen hat, weil man da so, man wusste ja nicht genau, was ist Dominik Mysterio zu leisten imstande, wie wird das aussehen. Und gerade, dass er dann diese Hopespots bekommen hat und dass diese Geschichte so clever aufgebaut gewesen ist, das hat schon für mich sehr gut funktioniert. Ist jetzt vielleicht nicht in den Top 20 der Showstealer-Matches, aber schon für mich so ein Ding, wo ich mich gern zurückerinnere.
Ich würde sagen, bei einer schwierigen Veranstaltung eben wegen der Umstände auf jeden Fall eines der beiden Matches, über die man mal am längsten geredet hat danach.
Ja. 2021. Ja. Sind wir dann wieder draußen? Ne? Paradise Nevada, damals Allegiant Stadium. Der große Main Event, Roman Reigns gegen John Cena. Wir haben Bobby Lashley gegen Goldberg noch gehabt. Also das wahrscheinlich.
War auch keine gute Card.
Aber Edge gegen Seth Rollins war sehr gut. Das war sehr, 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 sehr gut. Das würde ich, glaube ich, auch nehmen hier von der Card.
Oh, ich tue mich da ein bisschen schwer. Also es war halt sehr gut, aber das Problem ist einfach, ich habe mich halt darauf deutlich mehr gefreut als auf Reigns gegen Cena damals. Ich hoffe, du weißt, wie ich das meine. Das ist halt für mich jetzt so kein so, Showstealer, der hat die Show gestohlen, sondern einfach, nee, eigentlich wäre das der Main Event, wenn es halt nicht die beiden dicken Namen da wären.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Aber ja, komm, nimm mal das Showstealer.
Kann man ruhig für den, glaube ich, für den Abend kann man das, glaube ich, durchaus hier mit noch mit reinpacken. Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, wir haben irgendwas vergessen, aber ich weiß gerade nicht was. Ich hatte
dafür sind da die Hörer da.
Ja, nee, mir fällt gerade noch ein 2019. Mochte ich damals auch Charlotte gegen Trish Stratus sehr gerne. Also da hat es mich auch abgeholt.
Ja, wo wir alle dachten, das ist das letzte Match von Trish.
Genau,
Genau. Und war es dann doch nicht. Aber die hat abgeliefert.
Ja, eben. Das, ja, und das hat ja auch so gut gepasst, weil das ja auch in Kanada gewesen ist. Da weiß ich noch, da war die Crowd auch red hot und war absolut dabei. Aber jetzt sind wir so ein bisschen hier die Showstealer durchgegangen, unserer Meinung nach natürlich. Waren einige schöne Matches dabei, aber dabei die entscheidende Frage ist denn jetzt, was sind denn deine Lieblings-SummerSlam-Matches eigentlich? So
Es ist auf jeden Fall schwierig. Ich würde wirklich von den genannten auch welche nehmen. John Cena gegen AJ Styles ist für mich eines meiner Lieblingsmatches. Ein anderes ist, es ist noch nicht mal aus wrestlerischen Gründen. Es ist einfach nur, weil ich das ist so kitschig, aber ich liebe dieses Match so sehr, dass ich das halt unfassbar oft gesehen habe. Das ist Shawn Michaels gegen Rick Martel. SummerSlam 92. Es ist halt wirklich albernste Comedy am Ende, aber es funktioniert bei mir so gut und ich muss jedes Mal immer noch lachen und grinsen. Und ich mochte auch Rick Martel im Übrigen. Ich fand, das war ein toller Wrestler.
Ja.
Mit Shawn Michaels, es hat gut harmoniert, die Story halt um Sherry. Also zum Fremdschämen, aber zeitgleich halt auch unterhaltsam. Das nehme ich immer mit. Und ja, ganz klar.
Moment, da will ich auch noch was zu sagen, weil du hast ja schon gesagt, hier, dass es, ne, wir sind ja hier Brüder im Geiste, was das angeht. Ich liebe dieses Match ja auch. Begonnen von der Stipulation, weil die beiden Männer, die hier im Ring stehen, weil die so schön sind, dürfen die sich nicht ins Gesicht schlagen.
Das ganze Ding ist so bescheuert.
Das liebe ich so sehr. Dann auch, wo die beiden sich ja quasi erstmal an diese Regel halten und dann irgendwann kochen die Temperamente dann so hoch, dass es dann doch geschieht und sie sich androhen und dann fällt Sherry in Ohnmacht.
Im Übrigen super glaubwürdig. Das ist, ich liebe den Moment, ne? Wenn die in Ohnmacht fällt, das ist richtig so, oh mein Gott, so. Mein Schülertheater macht das besser, aber das, genau das macht es halt lustig.
Wenn sie da ganz gerade, ganz glatt auf das Apron fällt und dann auch aus dem Ring plumpst und dann beginnt das große Hin- und Hergewerfe zwischen Shawn Michaels und Rick Martel, wo dann der eine will sie raustragen, der andere attackiert ihn, dann fällt sie auf den Boden.
Aber das gab es auch, glaube ich, noch nie im Wrestling, oder? Dass so man eigentlich darum prügelt, wer diese Frau raustragen darf.
Und dann dieser Moment am Ende, wo dann Shawn Michaels sie hat, Rick Martel verschwindet kurz und kommt dann mit Wassereimer zurück.
Die Crowd hat's geliebt.
Es ist über 30 Jahre später und ich kann dir dieses Match fast schon Move for Move einfach vorbeten, weil ich das Ding so liebe. Und ich fand das damals interessant und vor allem unterhaltsam und ich finde es heutzutage immer noch unterhaltsam. Zwei großartige Wrestler. Rick Martel, jemand, der, wie du schon richtig gesagt hast, also auf jeden Fall jemand, der bei der WWF leider nicht so groß geworden ist, wie es hätte werden können. Ne? Also der Model-Charakter hat ja wirklich so einen Bekanntheitsgrad bei ihm erzeugt, aber er ist ja trotzdem nie über die Midcard rausgekommen. Ne? Und
nein, aber der hat halt so Eindruck hinterlassen wie kein anderer. Ich meine, hier mit dem Match, mit dem Wassereimer am Ende, dann noch das, wo die blind waren mit Jake the Snake Roberts.
Blindfold-Match, ja.
Blindfold-Match. Das werde ich auch nie vergessen, weil ich das immer wieder schaue. Ich fand den super und ich fand auch, die hat eine tolle Chemie und ich weiß auch, was ich als Nummer 3 nenne, aber ich weiß auch, dass du es auch nennen wirst.
Ach so.
Das ist, also liegt einfach daran, dass, ich muss ja dazu sagen, für die neu eingestiegen sind, ich war riesiger Bret Hart-Fan. Es gab damals halt die Fraktion, dass du dich entscheiden musst, Bret Hart oder Shawn Michaels.
Das stimmt.
Und ich war halt Team Bret Hart. Ich war Team Pink, ich hatte jede Sammelkarte von Bret Hart, Poster an der Wand.
Ich hatte ein Starschnitt hatte ich von Bret Hart an der Wand, an meiner Tür.
Ja, das gab's ja auch. Und ich habe auch das offizielle Magazin immer gekauft, um zu schauen, was gibt es Neues über Bret Hart. Vielleicht gibt es wieder ein Poster, was ich an die Wand machen kann. Bret Hart war super. Auf Super Nintendo beim World Rumble habe ich immer Bret Hart genommen. Nie niemand anders. Also, aber es ist von 91 und du kannst auf die Details eingehen. Ich liebte auch Mr. Perfect und die beiden waren ihrer Zeit so voraus und als Kind habe ich es schon gemerkt, wie viel mehr Spaß es mir macht, den beiden zuzuschauen als den großen Hulk Hogans und sonst was.
Das ist wieder so ein Match, wenn ich daran denke, dann habe ich sofort Bilder vom kleinen Olaf vom Fernseher im Kopf, wie ich im Schlafzimmer meiner Eltern sitze, irgendwie abends um 8 oder so, die sitzen unten und gucken Tatort oder so und Olaf sitzt oben und guckt Wrestling. Mit, wie alt war ich da wahrscheinlich, so 13, 12, 13 oder sowas. Ne? Und hab mir das dann angeguckt, weil ich zu dem Zeitpunkt noch keinen eigenen Fernseher gehabt habe. Kam erst später. Und ich weiß das noch ganz genau, wie ich das gesehen habe. Und auch diese Emotionalität damals, das hat für mich super funktioniert. Bret Hart Bret Harts großes Titelmatch hier für einen Einzeltitel. Ich kannte den natürlich schon. Und dann sind dann die Eltern im Publikum und dann hast du dieses Match. Und aus heutiger Sicht natürlich noch umso dramatischer, wenn man weiß, wie schwer Mr. Perfect damals am Rücken verletzt gewesen ist. Und du hast das ja auch im Match gesehen, wie er sich da durchgequält hat. Und trotzdem war das so eine toll erzählte Geschichte. Und vielleicht auch gerade deswegen, weil du gemerkt hast, da passiert irgendwas Echtes vor dir. Und tolles, tolles Match. Ich kann es nicht anders sagen. Natürlich auch am Ende dann der Konter hier von Bret Hart, der dann die Legdrops von Mr. Perfect in den Sharpshooter kontert und den dann eindreht und Mr. Perfect ja sofort austappt und Bret Hart, der ihm dann noch die Klamotten vom Leib reißt und den Anzug als Trophäe trägt, dann neben dem IC-Belt. Liebe ich komplett.
Bret Hart hat ja schon selber gesagt, dass es eines seiner Lieblingsmatches ist.
Das Match der beiden beim King of the Ring ist wahrscheinlich wrestlerisch besser, weil Mr. Perfect da auch mitspielen kann, richtig, auf 100%. Aber das hier ist trotzdem von der Geschichte her und von dem, was die beiden im Ring machen, ist es trotzdem hervorragend.
Ja.
So. Soll ich oder willst du?
Nee, du wirst das eins nennen, was ich nämlich gar nicht auf der Liste habe bei mir, bei den besten Matches.
Das ist ganz, ganz ulkig, weil ich glaube, das ist so ein Match, da ist auch so mein Trash-Faktor wieder mit dabei. Ich habe noch von 1996 Undertaker gegen Mankind im Boiler Room Brawl.
Ja.
Das ist wrestlerisch kein schönes Match, müssen wir hier gar nicht drüber diskutieren. Aber ich fand, das war damals so anders und das hat dann dafür gesorgt, dass ich das im Kopf behalten habe. Du bist Backstage gegangen mit den beiden. Du hast diesen Start in dem Heizungskeller, wo die beiden sich da verkloppt haben und sich mit Rohren geprügelt haben. Mick Foley, der von so einer Leiter runterfällt. Und das fühlte sich so anders an für die WWF damals. Und gut, den Turn von Paul Bearer, dann am Ende der große Schocker. Ja, ne? Ich mag diesen Kampf für die Härte und dafür, dass es so anders gewesen ist. Und deswegen behalte ich das im Kopf und deswegen ist es auch eines meiner Lieblingsmatches der SummerSlam-Geschichte.
Das ist okay. Ich hab mich auch damals sehr auf dieses Match gefreut. Mein Problem war einfach nur, ich fand das halt irgendwie langweilig.
Kann ich verstehen. Mir
passierte einfach zu wenig dafür, was du halt da möglich machen könntest.
Ja.
Ich habe wirklich gedacht, okay, das wird es noch düsterer, härter. Irgendwelche Sachen passieren da, die halt ganz besonders sind. Aber ich kann dir halt nicht diesen besonderen Megaspot nennen.
Ja.
Es war halt ein Brawl und das ist mein Problem bei diesem Match.
Ja. Also man könnte, also muss ich dazu sagen, ne? Also wir haben jetzt auch zum Beispiel so Matches wie Bret Hart gegen Owen Hart noch gar nicht erwähnt, ne? SummerSlam 1994, ein fantastisches Cage-Match zwischen den beiden. Auch das würde ich da in meine Liste problemlos aufnehmen. Es sind halt so viele großartige Bret Hart-Matches, dass man gar nicht genau weiß, was man da jetzt nehmen soll. Ja,
SummerSlam war auch sein Ding, ne?
Ja, ja.
Der SummerSlam hat er immer abgeliefert.
92er Bret Hart gegen British Bulldog. Wo rangiert das für dich? Das ist ja für viele so das größte Match der SummerSlam-Geschichte.
Von der Stimmung her sehr, sehr weit oben. Vom Wrestlerischen her nicht. Weil, andersrum. Ich teile das mal auf. Es ist ein Match, was zeigt, wie unglaublich gut Bret Hart ist. Weil er halt einen Wrestler durchzieht, und das ist die andere Seite, der halt komplett neben der Spur war. Und das hast du leider, auch wenn du jetzt das Match siehst, hast du gemerkt, Bret Hart hat ihn da durchgezogen. Es ist emotional, wie die Crowd ausgerastet ist und alleine schon, dass halt nicht der Haupttitel im Main Event stand, sondern halt der IC-Belt. Ganz, ganz groß. Ich weiß auch noch, wie das alles aus war. Also wie du halt sagst, ich kann mich an alle Bilder erinnern und jede Kameraperspektive, auch das am Ende und wie die Crowd da gejubelt hat, wie beim Fußball. Ja, aber es war halt eigentlich kein so gutes Match, wie es hätte sein können, wenn halt es einer nicht übertrieben hätte.
Dieses mit, was ist dein Lieblingsmatch, ist ja eh immer so schwierig. Ne? Das ist ja so eine ganz emotionale Frage. Und ich glaube, dieses Match ist so ein Ding, da würde ich dir an einem Tag sagen, das ist mein absolutes Lieblingsmatch. Weil das ist ein Match, was ich extrem stark mit dem SummerSlam verbinde. Also wenn du mich fragst, was ist der SummerSlam, dann habe ich sofort, boff, die beiden, die feiern mit Diana Hart-Smith doch dazwischen und das Feuerwerk und so weiter und so fort. Wembley Stadium, zack, sofort dabei. Und das ist auch ein Kampf, den habe ich mir dutzende Male angeschaut. Und trotzdem schwankt das so ein bisschen in meiner Wahrnehmung, so wenn man so drüber nachdenkt. Ne? Und jetzt heute beziehungsweise gestern, als ich hier das mir überlegt habe, da war ich halt nicht so in der Stimmung, dass ich gesagt habe, das ist mein Lieblingsmatch vom SummerSlam.
Ich glaube, es kommt darauf an, wenn du das als Einzelmatch guckst, ist es, glaube ich, noch mal was anderes, als wenn du den ganzen Event guckst. Weil ich finde generell, wenn wir bei Bilder sind, der 92er SummerSlam, der hat unfassbar viele Bilder projiziert. Das stimmt. Also ich kann dir auch genauso noch sagen, wie die Kameraperspektive war, als Legion of Doom eingefahren sind mit den Harleys und so. Es ist einer meiner Lieblings- oder vielleicht mein Lieblings-SummerSlam mit sehr vielen großen Bildern. Und wenn du diesen Event am Stück schaust, dann ist das letzte Match, dann wirst du sagen, das ist das Beste ever. Das ist absolut fantastisch. Aber wenn du es einzeln siehst, ist es, glaube ich, nochmal was anderes.
Deswegen. Aber ich würde es wahrscheinlich auch in meine Liste der liebsten Matches mit aufnehmen. Ob es jetzt auf Platz 1, 2, 3, 4 oder 5 landet, das ist dann mal dahingestellt. Genauso auch das Boiler Room Brawl Match ist jetzt auch nicht mein allerliebstes Match, aber ich fand es damals so interessant. Und wenn ich eben an SummerSlam zurückdenke, ist das eins der Matches, an die ich mich gerne zurückerinnere. Was aber tatsächlich, glaube ich, mein liebstes Match der SummerSlam-Geschichte ist, und da packe ich jetzt mal hier den großen Hammer aus, neben Bret Hart gegen Owen Hart vom 94er SummerSlam. Aber wenn ich jetzt eins picken müsste aus der ganzen Geschichte, ist es für mich Shawn Michaels gegen Triple H vom SummerSlam 2002.
Ja, ich glaube, das kannst du auch schlecht toppen. Das war einfach in allen Aspekten her. Shawn Michaels hat es geschafft, auch bei WrestleMania sowas abzuliefern, wo ich dann sage, als Fan, der auch immer gern kritisch ist, das war perfekt. Das würde ich hier sagen, weil es einfach von Emotionalität her war es perfekt. Die Brutalität passte dazu. Die Spannung, die Konter, dieses Hin und Her. Das Feeling, das ist bei mir sehr wichtig beim Wrestling, das du halt leider nicht objektiv erklären kannst, sondern einfach du merkst es und du weißt genau, was ich meine dann. Das war halt perfekt.
Wo ist denn dann sowas wie das TLC-Match bei dir oder das Leitermatch zwischen Ramon und Michaels oder? Es sind so viele gute Matches dabei, wenn man so durchgeht.
Es sind sehr viele gute Matches dabei. Ich finde zum Beispiel, beim Leitermatch habe ich halt klar Präferenz eher zu WrestleMania.
Ja,
WrestleMania 10, ja. Und beim TLC aber auch. Weil das TLC-Match, so gut es war, gab es halt bei WrestleMania einfach ein TLC-Match, was ich aus Gründen, also unterbewussten Gründen, viel, viel öfters gesehen habe als das.
So WrestleMania 17, ne? Die größte, vielleicht, also ich glaube, unserer beider Meinung nach wahrscheinlich die beste WrestleMania aller Zeiten.
Nicht nur unsere Meinung.
Ja, da wird ja heiß drüber diskutiert, aber das ist ja eh einfach sehr, sehr super.
Aber die war schon einfach unfassbar gut. Und deswegen, es gibt halt immer, wenn ich sage perfekt, dann ist es halt für mich, in der Konstellation gab es kein besseres. Und ich finde, das ist bei Shawn Michaels und Triple H bei der Konstellation der Fall gewesen. Ja. Weil ich kann dir zumindest kein Match mit dieser Stipulation, mit der Konstellation sagen, was besser war.
Nee, also wie gesagt, SummerSlam 2002, Shawn Michaels gegen Triple H, unglaublich gutes Match.
Aber ja. Es gibt noch eins aus der Neuzeit, was auch richtig gut war. Das kannst du gerne nennen. Ohne Scham, weil es gibt auch heutzutage sehr, sehr gutes Wrestling.
Auf jeden Fall. Ich habe hier noch in die Liste vergangenen SummerSlam sozusagen aufgenommen mit Brock Lesnar gegen Roman Reigns. Weil ich das Ding einfach ultra unterhaltsam fand. Ne? Ja. Mit dem Gabelstapler. Und das war halt so anders und so merkwürdig. Und ich glaube, das, wo ich jetzt sage, hier das Match zwischen dem Undertaker und Mankind aus dem Heizungskeller und hier, ne, das war so anders. Ich glaube, dass heutzutage, dass vielleicht in 20 Jahren sagen dann andere, die nächste Podcaster-Generation, die sitzt dann da und sagt, ach, ich weiß noch, wie ich damals mit meinen Eltern zusammen den SummerSlam gesehen habe und dann kommt der Brock Lesnar da raus mit dem Gabelstapler und schmeißt Roman Reigns samt dem Ring um und
das war aber auch geil.
Ne?
Also ich glaub, ja, aber das ist auch wieder so ein Match, wo ich sage, das Match selber muss ja auch bedenken, das bestand ja nicht nur aus dem Spot, das war richtig, richtig gut.
Ja.
Und das war nicht nur lang, sondern es war halt in der Länge komplett unterhaltsam, dass es nie langweilig war. Es war dieses Big-Time-Feeling, dieses Gefühl einer Schlacht. Aber zusätzlich dann noch, was ich halt auch wichtig finde, es hat halt wieder diese Bilder projiziert.
Ja.
Du wirst auch in 5 Jahren noch genau wissen, wie es im Fernsehen aussah, als der Gabelstapler gerade diesen Ring gehoben hat. In welcher Perspektive war, wo Waynes war, wo der Ringrichter war und sonst was. Du weißt es halt noch.
Ja. Und deswegen, also würde ich das ist nicht unbedingt mein Top-1-Lieblingsmatch vom SummerSlam, weil das ist eindeutig Shawn Michaels gegen Triple H, aber das ist auf jeden Fall auch eins, was ich jetzt in der jüngeren Vergangenheit wahrscheinlich in mein Top-10, Top-15 irgendwie so reingedrängt hat.
Ja, Top-10 passt es schon.
Ja, deswegen. Ja, mal gucken, was dann das kommende Wochenende bringt mit dem SummerSlam 2023, ob da auch sich noch irgendein großes Match hier in unsere Top-10 reindrängt. Wird's Roman Reigns gegen Jey Uso sein? Wird's Gunther gegen Drew McIntyre sein? Wir werden es sehen.
Wobei, bei Gunther, wärst du dann ein Showstealer? Weil eigentlich erwartest du das doch ein bisschen, oder?
Ja, das stimmt. Aber ich warte ja bei Gunther auch nur darauf, dass er endlich das große Gold sich um die Hüften schnallen darf. Schauen wir mal.
Ja, warum nicht?
Warum denn nicht? Genau, und David, möchtest du denn hier noch was zu den SummerSlam-Showstealern sagen und den Lieblingsmatches?
Nein, also, außer dass ich durch den Podcast wieder Bock bekommen habe, manche Matches nochmal zu gucken. Und es war schon sehr viel Verschiedenes dabei, was wir über die Jahre gesehen haben beim SummerSlam, muss man ehrlich sagen.
Genau das. Und das war ja auch der Plan eigentlich hinter dem Podcast-Thema. Wir wollen euch da auch noch mal ein bisschen mit auf die Reise nehmen durch die Geschichte vom SummerSlam ganz persönlich. Und da darf natürlich auch jeder vollkommen seine eigene Meinung darüber haben, was war jetzt das beste Match, was war der Showstealer, war das Lieblingsmatch. Da könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben, sowohl beim Discord als auch hier bei YouTube oder auf allen anderen Kanälen. Also schreibt uns da gern, da freuen wir uns drauf. Übrigens, E-Mail-Adresse auch nicht vergessen, da habe ich ja schon seit Jahrzehnten quasi nicht mehr erwähnt, dass wir mal Discord haben. Fragen@headlock.de, da erreicht man uns auch. So, viel zu antiquiert an den Zeiten von Discord. Ja, David, aber dann sind wir durch.
Ja, ich finde aber E-Mail viel zu modern. Lass mal lieber Brieftaube machen oder genau. So. Genau.
Flaschenpost.
Ein Telefon mit Drehscheibe.
Kann ich damals noch, deswegen konnte ich nicht bei Hugo mitspielen.
Ey, mein erster Fernseher war ein Schwarz-Weiß-Fernseher, den ich hatte, mit Antenne. Und das Schlimme war, das hatte ich letztens in meiner FIFA-Gruppe erzählt, wo die dann sprachen, ja, mein erster Fernseher, ein blöder LCD und so weiter. Und dann erzähle ich denen ja mal, damit ich was sehen konnte, musste ich neben dem Fernseher stehen und diese dritte Antenne ein bisschen schräg halten. Haben die mir nicht geglaubt.
Ich hatte mal einen Fernseher. Das war lange Zeit der Fernseher meiner Eltern, nämlich genau auf dem ich mich im SummerSlam 1991 gesehen habe. Den habe ich dann irgendwann geerbt, sozusagen. Und der war dann aber irgendwann kaputt. Und ich weiß nicht genau, was da dran gewesen ist, aber da wurde das Bild immer ganz schwarz. Also dann, der lief, dann wurde das Bild schwarz und dann habe ich oben drauf gehauen, dann ging das Bild wieder an.
Ja, aber das war früher bei dem Fernseher doch eh so. Wenn das Bild schlecht war oder so, hau mal eben feste gegen, dann ging es wieder.
Ja, und der Gag war dann irgendwann, dann wollte der halt nicht mehr und dann habe ich halt zigmal da auf dieses Ding geschlagen. Und dann rief meine Eltern halt von unten hoch so, Olaf, was machst du da? Ich so, ich versuch den Fernseher zu reparieren und hab halt auf diesen scheiß Fernseher eingedroschen wie ein Irrer.
Ja, aber komm, wir kannten das so früher, wenn das Bild schlecht war, ja. Dann ist der Vater aufgestanden, ich repariere mal kurz den Fernseher, hat einmal gegengehauen und wieder hingesetzt.
Ja.
Das war's dann. Ach, das waren schöne Zeiten. Ich habe bei meinem Fernseher immer gehasst, also die Antenne bestand aus drei Antennenstreben. Und die konnte man ja, hatten ja so Winkel. Das Problem war, bei einem war das so ausgeleitet, dann saß du halt im Bett, gab keine Fernbedienung. Und dann hast du nur gesehen, wie diese eine Gabel so langsam runterging. Du wusstest ganz genau, scheiße, in 5 Minuten ist das Bild wieder weg, musst du aber aufstehen. Das waren noch Zeiten.
Ach ja, fantastisch. So, machen wir, bevor wir hier noch zu sehr in der Nostalgie alter Männer schwelgen, machen wir hier trotzdem mal den Deckel drauf. Wie gesagt, nächste Woche geht's weiter mit der Preview und der Review zum kommenden SummerSlam NXT Great American Bash gibt es für Supporter genauso wie das Magazin und das Match of the Week. Und wenn ihr uns natürlich noch unterstützen möchtet, schaut gerne bei den Kollegen von Holy vorbei. Headlock als 10% Rabattcode und Headlock 5 für Neukunden für 5 Euro Rabatt. So, damit sind wir durch an der Stelle und ich sage wie immer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's gut, tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.